Amen, Herr Jesus. Wir loben dich, Herr. Danken dir für dein Wort, Herr.
Amen.
Herr Jesus, Amen. Ja, wir haben hier Hebräer 2 Abschnitte gelesen. Und wenn man jetzt die Verse 1 bis 4 sieht, ja, da hat mich zum Beispiel in Vers 3 beeindruckt, was da steht. Wie sollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Errettung nicht achten? Gott hat uns eine so große Errettung bereitet. Ja, Gott hat nicht was Kleines gemacht, er hat was Großes gemacht. Die Errettung ist nicht klein, sondern die ist sehr groß. Und wir haben Anteil an dieser großen Errettung. Ich glaube, manchmal sehe ich gar nicht so groß oder sehe ich gar nicht, wie groß diese Errettung ist. Da ist so viel drin. Das ist nicht nur die Reinigung von der Sünde. Ja. Es ist die Reinigung von und die Errettung von so vielen Dingen. Gell. Wir haben wirklich von Gott ein sehr großes Geschenk bekommen. Und diese große Errettung gilt zu erfahren, zu erleben, in den Alltag zu integrieren. Und die Hebräer, wir haben das ja schon gesehen, es waren solche, das Wort Hebräer bedeutet ja Flussüberquerer. Also Hebräer, es waren Leute, wenn du ein Hebräer warst, du musstest viele Flüsse überqueren. Weil Abraham hat viele Flüsse überquert, das Volk Israel hat viele Flüsse überquert und ein Fluss, den wir auch überquert haben, das ist zum Beispiel die Taufe. Gell? Wir sind alle durchs Rote Meer hindurchgegangen, wir wurden alle getauft. Und ein Fluss ist auch der Jordan, durch das Volk hindurchging und durch den wir auch hindurchgehen müssen. Und Gott hat uns eine große Errettung bereitet. Und diese große Errettung gilt zu ergreifen. Und damit wir sie ergreifen können, brauchen wir uns alle. Das schätze ich, wir brauchen uns alle. Also das Lied, das wir gesungen haben, war es ein großer Strom. Wie kommt denn ein großer Strom zustande? Genau, durch viele Glieder. Als Kind, durch viele Zuflüsse. Als Kind war ich an der Quelle von der Donau. Kennt ihr die Donau? Schon mal gesehen, irgendwo bei Regensburg oder sowas, gell, da gibt es auch eine Donau da, ist sie richtig breit. Und ich war als Kind bei der Donauquelle und ich habe gedacht, was ist denn das? Da kam nur ein Rinnsal raus. Es war echt wenig. Ich habe gedacht, da ist jetzt ein Riesenfluss, was da rauskommt. Da kam nur ein Berg und mein Vater sagt, das ist die Donau. Denke ich, naja gut, ist halt ein bisschen besser da aus dem Boden. Aber irgendwann mal ist das ein Riesenstrom geworden. Und wieso? Weil es viele Zuflüsse gab. Und es waren viele kleine Zuflüsse. Ja, es ist nicht unbedingt... Es ist nicht der Amazonas als Zufluss gekommen, sondern viele kleine Zuflüsse gegen diesen Strom. Und so ist unser geistiges Leben auch. Es sind viele Versorgungen, viele Erfahrungen mit dem Herrn, die in uns diesen Strom hervorbringen. Und es gilt, diesen Strom und diese vielen kleinen Strömchen, sage ich mal Bächlein, zu erfahren und zu ergreifen. Und damit wir das können, müssen wir achten. Ja, wie sie heißt, darum sollen wir desto mehr auf das Gehörte achten. Der Hebräerbrief und auch der Galaterbrief, er lehrt uns oder er bringt uns immer wieder zurück auf das, was zählt. Die Religion will uns immer wegbringen von dem, was Christus hervorgebracht hat. Die Religion will Christus durch eine Lehre, durch eine Tradition, durch Formen, durch Riten ersetzen. Und wir brauchen deswegen immer wieder den Neuanfang mit ihm. Deswegen fand ich das heute Morgen auch mit dem Tisch gut, zu sehen, was der Herr bereitet hat. Wie der Herr gestartet hat und aus dieser Position heraus neu in die Woche zu gehen. Der Herr hat alles vollbracht. Er hat eine große Errettung bereitet. Und wir dürfen heute an dieser großen Errettung haben wir Anteil. Wir haben am Freitag reden wir ja über den Vers in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Den will ich einfach kurz nochmal erzählen, weil es passt hier sehr gut. Wir haben nämlich, lesen wir vielleicht kurz mal erst zusammen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist ein Vers, der mir in den letzten Monaten sehr wichtig geworden ist. Kai, komm, lesen wir vor, bitte.
Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet.
Amen. Ja, wir haben den Vers als Ausgangsvers genommen, um über vier Dinge zu reden. Nämlich das eine war, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Da sind wir noch nicht hingekommen, wir sind momentan noch im Brotbrechen. Und seit wir diesen Vers betrachten, und wenn ich sowas sehe wie dieser Tisch, dann muss ich sofort an diesen Vers denken. Was hat dieser Tisch Besonderes? Er hat vier Beine. Und wir haben in diesem Vers auch gesehen, dort gab es vier Säulen. Die Gemeinschaft, das Wort, der Tisch und das Gebet, das sind vier Säulen. Und das Gemeindeleben muss auf diesen vier Säulen gegründet sein. Weißt? Und was mich auch beeindruckt hat, guck mal, wenn ihr so einen Tisch anschaut. Wenn man die Füße anschaut, fällt euch da was, was die Länge anbetrifft, auf? Die sind gleich lang. Schon mal aufgefallen. Und das hat zu mir gesprochen, weil diese Dinge müssen ausgewogen vorhanden sein. Stell mal vor, wir betonen so sehr die Gemeinschaft, der eine Fuß wird doppelt so lang, aber weißt du, das Wort ist nicht so wichtig. Hauptsache wir haben Gemeinschaft, Hauptsache wir teilen aus, was uns gerade so in den Sinn kommt. Aber das Wort ist nicht so wichtig. Das wird ein komischer Tisch, ja. Oder wir nehmen den Tisch weg, das Brot brechen, komm, brauchen wir nicht, schneiden wir weg. Weißt du, was passiert? Der Tisch fällt sofort um. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wir müssen ausgewogen sein und wir brauchen alle diese Dinge in gutem Verhältnis. Was hat es jetzt mit Hebräer 2 zu tun? Er sagt, wir sollen nicht daran vorbeitreiben und darauf achten, auf das, was wir gehört haben. Wir brauchen das Wort. In den letzten Monaten, wir sehen alle immer mehr, wir brauchen das Wort. Und wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Brauchen nicht die Gemeinschaft im Menschen, im alten Menschen oder sonst wo, sondern wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Und wir brauchen den Tisch, der uns immer wieder neu erinnert an das, was Gott vollbracht hat. Und wir brauchen das Gebet. Und an diesen Dingen müssen wir festhalten. Wenn wir an denen nicht festhalten, wie werden wir dann diese große Errettung erlangen? Ja? Es ist so wichtig, die große Errettung festzuhalten. Nicht an dem, was Gott gesprochen hat, vorbeizutreiben. Amen. Mehr wollte ich zu diesen Versen 1 bis 4 gar nicht sagen. Und dann geht's weiter ab Vers 5. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt untertan gemacht, von der wir reden. Und so weiter. Und dann sagte er, es hat aber jemand irgendwo gezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du ihn besuchst. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Schon wunderbar. Ist herrlich, wenn wir sehen, der Herr ist erhoben worden. Ja. Wir schätzen, oder die Hebräer haben scheinbar die Engel sehr geschätzt. Deswegen musste der Schreiber des Hebräerbriefs ganz klar zeigen, die Engel sind nicht im Zentrum von Gottes Plan. Es sind nicht die Engel im Zentrum von Gottes Plan, sondern wer ist es im Zentrum von Gottes Plan? Wir. Der Mensch ist im Zentrum von Gottes Plan. Und Gott hat mit dem Menschen viel vor. Auf der einen Seite möchte er ihm und hat uns auch schon sein Leben gegeben. Und was möchte er noch, außer uns sein Leben geben? Christine, schau, ich stehe auf zwei Beine. Zwei Sachen, meistens in der Bibel, zwei Sachen sind mindestens wichtig. Was will Gott uns außer sein Leben geben? Alle kriegen sein Leben und Gott ist zufrieden. Juhu! Sie haben alle mein Leben.
Sollen herrschen.
Sie sollen herrschen. Das ist etwas, was wir oft zu wenig sehen. Wir sollen herrschen. Und zwar nicht in uns, nicht im alten Menschen, sondern durch ihn. Und das möchte ich euch heute Morgen nochmal ein bisschen zeigen. Wenn wir schauen, wo steht es schon ganz am Anfang in der Bibel, zeigt uns Gott schon, er hat mit den Menschen mehr vor, als ihn nur zu erretten. Können wir lesen den Vers in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Vielleicht mal Altes Testament, gell? Ihr könnt eines haben. Ich kann es eh nicht lesen.
Klein geschrieben, vielleicht klingt ihr besser.
1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Ihr könnt es ja gemeinsam lesen. Das ist ein Vers, der auch so sehr, sehr wichtig ist. Ist alles wichtig im Wort, aber das ist ein besonders wichtiger Vers.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen.
Amen. Gott hat wirklich eine große Sache mit uns vor. Er möchte den Menschen zur Herrschaft bringen. Und welchen Menschen hat er zuerst zur Herrschaft gebracht? Sehr schwierige Frage. Jesus, genau. Das heißt, es gibt schon einer, der ist zur Herrschaft gekommen. Von dem erzählt uns jetzt hier Hebräer 2. Er sagt, in Vers 9, 8 sagt er, alles hast du unter seine Füße getan. Wem hat er alles unter die Füße getan? Denn indem er ihm alles untertan machte, hat er nicht ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Wir sehen aber Jesus. Der Herr hat alles, Gott der Vater hat alles Jesus untertan gemacht. Ja? Und wieso hat er ihm alles untertan gemacht? Der Satan, haben wir heute Morgen, habe ich den Vers sogar gelesen, er kommt einmal zu Jesus und sagt, willst du über die ganze Welt herrschen? Willst du alles haben? Ich gebe dir einen schnellen Weg, sehr kurz, sehr einfach, ganz schnell. Was musst du machen?
Ihn anbeten.
Musst ihn anbeten. Satan sagt, bete mich an und ich gebe dir alle Reiche. Ist das der Weg, wie wir zur Herrschaft kommen sollen? Wie der Herr zur Herrschaft gelangt ist? Er hat einmal niedergekniet, sagt Satan, ich bete dich heute ausnahmsweise mal an, aber nur heute. Und dann will ich die Herrschaft. Was hat er getan? Das heißt hier in Vers 10, denn es geziemte dem, um des Willen alle Dinge sind, und durch den sie alle sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden zu vollenden. Das ist sehr beeindruckend. Der Herr ist nicht Herrscher geworden, er wurde nicht auf den Thron gesetzt, über alle Throne, weil er sich bequem gemacht hat. Weil er sich dienen ließ, weil er den leichten Weg gewählt hat. Sondern das Wort sagt, er wurde durch Leiden vollendet. Wie bekommen wir das Leben? Russell, was müssen wir machen, um das Leben zu bekommen? Genau. Wir müssen glauben, zu ihm kommen und sagen, Herr, errette mich. Ja, es ist so einfach, sein Leben zu bekommen. Du kommst genauso gut zur Herrschaft. Sagst jeden Tag, ich will herrschen und schon kommst du irgendwann mal zur Herrschaft. Reicht es aus? Reichte es aus, dass der Herr jeden Tag den Vater gelobt hat? Hat es ausgereicht? Ist er dadurch zur Herrschaft gekommen? Das Wort sagt, er wurde durch Leiden vollendet. Er hat sich nicht selber gelebt. Ja? Das Herrschen setzt etwas voraus, nämlich eine Erfahrung des Leidens. Das Gute ist, dass der Herr diese Erfahrung schon gemacht hat. Das haben wir gar nicht gelesen. Im gleichen Kapitel am Ende gibt es einen Vers, den kann ich vielleicht doch noch lesen. 18, ja, Claudia, lies mal vor.
Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht
werden. Amen. Der Herr ist nicht nur diesen Weg gegangen, sondern wir müssen diesen Weg auch gehen, aber wir können es mit dem Herrn gehen. Mhm. Der Herr ging den Weg auch nicht allein, er ging mit dem Vater. Mhm. Und wir dürfen heute mit ihm und mit dem Vater gehen. Aber wir müssen ihn auch gehen. Weil, was sagt der Herr zu den Jüngern? Er sagt, wenn sie nicht verfolgt haben, werden sie euch nicht verfolgen. Wenn sie nicht geschmäht haben, werden sie euch loben. Wenn sie nicht getreten haben, werden sie euch streicheln. Hat er ihnen das verheißen? Steht es hier im Wort? Würde ich euch gerne verkündigen, vor allem mir. Das wäre eine gute Botschaft, weißt du? Der Herr hat alles erlitten und ich habe nur happy, 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 happy. Ich habe es nur gut. Aber das Wort sagt, er hat ihn durch Leiden vollendet und auch uns bringt er durch Leiden zur Vollendung. Mhm. Das möchte ich einfach mal diesen einen Punkt betonen, aber ich möchte natürlich auch zeigen, dass, und das wissen wir, das, vielleicht kommt es heute Morgen nicht so raus, dass natürlich dieses Leiden immer nicht so ist wie der Herr, weil wir haben den Herrn. Wir können ihn ergreifen und er ist uns verfügbar. Und das heißt, er trägt uns in allen Formen des Leidens, damit wir nicht in der Sache, wie soll ich sagen, überfordert werden. Ein paar Verse, die das, ich fange mal ganz einfache Geschichte an, die kennen wir alle, Matthäus 20, die Verse 20 bis 23. Wir können es ja zusammen lesen, oder ihr lest.
Da trat die Mutter der Zebedäus-Söhne mit ihren Söhnen zu ihm, fiel vor ihm nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich bald trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Trinken zu geben, steht nicht bei mir, sondern wird denen zuteil, welchen es bereitet ist von meinem Vater. Amen.
Wenn man Vers 19 liest, da heißt es, und werden ihn den Nationen ausliefern, ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Das heißt, der Herr hat ihnen erzählt, was er demnächst tun wird. Eine Situation, die nicht so angenehm für ihn wird. Man wird ihn verspotten, geißeln und kreuzigen. Und nach dieser Situation kommt die Mutter von Johannes und Jakobus und sagt, Herr, mach mir doch einen Gefallen. Wenn du in dein Reich kommst, dann sollen meine beiden Söhne, einer links und einer rechts sitzen. So sind Mütter. Sie meinen nur das Beste für uns. Sie denken, dass das Beste ist. Das ist dieser schnelle Weg über Beziehungen, ja. Guckst, dass du über Beziehungen deine Söhne positionierst. Da geht es mir auch gut. Gell? Und es ist so leicht, gell? Du hast doch jetzt den Herrn schon vor dir, zwischen kurz noch ein Gespräch verwickeln und ihm eine Bitte abbringen. Aber diese Geschichte zeigt, wie wir denken. Wir möchten gerne den schnellen Weg nehmen. Der Herr wird es uns einfach garantieren und sagt, sind wir schon zur Herrschaft gekommen. Ohne gar nichts, ohne Anstrengung, nur einmal eine Situation auszunutzen. Aber ich finde diese Geschichte unglaublich, weil er erzählt, was er tun wird. Er wird leiden. Und dieses Leiden wird ihn in die Herrlichkeit bringen. Und die Mutter sieht nur, oh, er kommt irgendwann mal auf den Thron und ich will auch. Und der Herr offenbart ihr, das ist nicht der Weg. Und er zeigt ihnen, den zwei Brüdern, die waren wohl auch hier in der Nähe, aber Jesus antwortet und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Scheinbar, die waren auch da und die Mutter ist irgendwie so ein bisschen nach vorne und hat auch ihre Söhne, für ihre Söhne da gebeten und dann sagt er, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Seid euch wach im Klaren. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich bald trinken werde? Um zur Herrschaft zu kommen, zeigt er auch hier, könnt ihr nicht, ihr müsst einen Kelch trinken. Um zur Herrschaft zu kommen, gibt es einen Kelch zu trinken. Wir singen ja auch, der Kelch des Leidens, der Kelch der Freude. Er ist für uns ein Kelch der Freude. Amen. Aber wenn er nur ein Kelch der Freude bleibt, sage ich jetzt mal, werden wir nicht zur Herrschaft kommen. Glaubt nicht, dass ihr zur Herrschaft kommt oder dass ich zur Herrschaft komme, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Es kostet immer was. Es gibt nichts umsonst. Es kostet sogar die Errettung was, nämlich du musst deinen Stolz hergeben. Du musst du musst bekennen, dass du nichts bist. Ja, Errettung heißt auch, du musst dich demütigen, weil du brauchst einen Retter. Ja? Wenn er ins Wasser springt und losschwimmt, dann braucht er niemand, der ihn rettet. Der schwimmt allein. Aber wenn ich neihops 5 Meter vom Strand, dann wird es schon schwierig. Gell? Der Herr, der... Ja, war ein blödes Beispiel. Okay. Ja, ich wollte mit... Okay, Amen. Manchmal hat man nicht die besten Beispiele. Ich suche bessere. Der Herr, er ist diesen Weg gegangen und er hat uns gezeigt, der Menschensohn kann nur zur Herrschaft gelangen, wenn er leidet. Und das ist eigentlich das, was mich eigentlich beeindruckt heute Morgen. Wir möchten gern einen schnellen Weg machen, aber der Herr sagt, es funktioniert nicht. Diese zwei Brüder hier, er sagt ihnen, ihr müsst auch leiden. Denn bald trinken werdet, sie sagten zu ihm, wir können es. Guck mal, sie haben gar keine Ahnung, was auf sie zukommt. Wir können es. Wer von uns kann denn leiden? Also kannst du leiden. Gell? Und wenn du im Leiden bist, tust du es in Freude. Ohne Murren. Jawohl. Danke, Herr, für das Leiden. Bitte weiter so. Gell? Sobald ein Kelch des Leidens kommt, sind wir gar nicht happy. Aber Gott möchte uns zur Herrschaft bringen. Er sagt zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken steht nicht bei mir. Wir werden alle leiden, wir müssen alle leiden, aber die Frage ist, ob wir dieses Leiden benutzen für die Errettung. Ob wir uns das Leiden, das der Herr uns gibt, annehmen, damit wir zur Herrschaft gelangen. Das möchte ich eigentlich heute Morgen mich und euch ermutigen, zu sehen, das Leiden ist nicht dazu da, damit wir leiden, sondern damit wir zur Herrschaft kommen. Die Probleme sind nicht da, damit wir jetzt sagen, oh, dem geht's besser und mir geht's schlechter, sondern dass der Herr dadurch etwas in uns hervorbringen kann.
Amen.
Amen. Ich glaube, ich habe zu lange geredet. Ihr seid dran.